Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Warum ausgerechnet die Ziege sein Vorbild ist, das werde ich hoffentlich gleich erfahren im Gespräch mit dem österreichischen Schriftsteller Clemens J. Setz, der in diesem Jahr mit dem wohl wichtigsten deutschen Literaturpreis ausgezeichnet wird, dem Georg-Büchner-Preis. Mein Name ist Andrea Gerg, herzlich willkommen auch nach Wien, wo ich mit Clemens Setz verbunden bin. Hallo Herr Setz, schön, dass Sie da sind und Zeit für uns haben.
Hallo, ja, freut mich, dass wir sprechen können.
Warum hat es Ihnen gerade die doch ein bisschen sture, aber auch ganz schön wendige Ziege so angetan?
Ja, stur und wendig ist genau schon gute Stichworte. Also die Sturheit, also das im Weg stehen, das einfach irgendwas fressen, was gerade da ist. Also am besten kann man es, glaube ich, erklären durch, es gibt so einen Videoclip, wo eine Ziege sich in ein Polizeiauto irgendwo in Amerika, glaube ich, verirrt hat. Oder sie springt einfach rein und beginnt die Paperwork zu fressen da. Und die Polizistin versucht, sie rauszuscheuchen und sagt so, go away, shoo, shoo. Also so ganz hilflose, sinnlose Gesten. Und die Ziege steht einfach drin und frisst straight das ganze Papier da und die ganzen Strafzettel. Ja, das finde ich einfach imponierend.
Aber hätten Ziegen Sie das gern oder haben Sie diese Eigenschaften? Sehen, muss man ein bisschen stur sein als Schriftsteller?
Ich habe sicher zu wenig, aber ich wünsche es mir sehr und ich bete. Ich habe mal in einer Dokumentation gesehen, dass Peter Handke immer darum betet, frecher zu werden. Und ich würde darum beten, wenn ich beten würde, sturer zu werden.
Wir sprechen ja heute miteinander, weil Sie mit dem Büchnerpreis ausgezeichnet werden und eigentlich müssten Sie ja schon daran gewöhnt sein, die tollsten Preise zu bekommen. Erst im letzten Jahr haben Sie den Kleist-Preis erhalten, aber ich erinnere mich noch ganz genau, als Sie 2008 in Klagenfurt den Ernst-Willner-Preis bekommen haben, da saß ich da auch mit dabei und da haben Sie sich so derartig gefreut. Hätten Sie sich damals vorstellen können, mal den Büchnerpreis zu kriegen?
Nein, das habe ich mir auch einen Tag davor wirklich nicht vorgestellt, einfach weil der Büchnerpreis normalerweise auch an ältere Menschen vergeben wird, schon allein deswegen. Und na, ich habe daran nicht gedacht, aber es stimmt, dass in den letzten Jahren wirklich viele Preise waren, das stimmt. Also ich hatte da das Glück von der Übereinstimmung von denen, die das entscheiden und meinen Büchern. Meistens sind es ja eine kleine Gruppe von Menschen, die halt in diesen Jurys sitzen oder die Kritikerinnen, Kritiker und so weiter. Ja, und das stimmt, das ist wirklich ein großes Glück gewesen bisher. Ja.
Ist das was Besonderes oder was, sagen wir es so rum, was bedeutet Ihnen dieser Preis?
Der Büchnerpreis ist natürlich, er ist so dieses große, im deutschen Sprachraum, dieses Lebenswerk ehrende Monument. Und das fühlt sich natürlich einerseits wunderbar an, man freut sich wirklich und andererseits auch ein bisschen unheimlich, weil man damit jetzt also zu Ende ist. Ja, also man hat
Na, das wollen wir nicht das hoffen, dass wir schon zu Ende sind.
Ja, aber es ist so eine Geste, so, du darfst jetzt nach Hause gehen. Und ich finde es also, ja, ist immer ein bisschen unfein, über Geld zu sprechen, angeblich, aber ich finde das nicht schlimm. Also ich finde es wirklich sehr hoch dotiert, 50.000 Euro, sowas viel Geld hatte ich noch nie. Also das ist schon auch so vorübergehend lebensverändernd.
Was haben Sie denn für ein Verhältnis zu Georg Büchner und seinen Texten?
Also bei Büchner ist es tatsächlich, kann ich leicht sagen, dass es wirklich schon immer einer war, wo ich mich immer wieder freue, das zu lesen. Das ist so Literatur, die ganz frisch bleibt für mich. Das ist vielleicht nicht so, zum Beispiel, Sie haben erwähnt den Kleist-Preis. Und da war es so, ich kannte viel von Kleist gar nicht. Also das war in der Vorbereitung zur Preisverleihung, die auch nachgeholt wird wegen Covid, im späten November erst. Und da bin ich erst drauf gekommen, ach, das gibt's ja an dieses Stück von Kleist. Also ich kannte viel noch nicht. Aber bei Büchner war ich wirklich so Jahr für Jahr immer wieder, meistens ist es der Lenz gewesen, den ich gelesen habe, diese magische Erzählung. Und dann auch noch die Dokumente drumherum, also das Tagebuch von dem Pfarrer Oberlin, das es gibt, und Briefe. Also das mag so zusammenhängen mit dem Germanistikstudium, wo ich mal ein sehr ausführliches Seminar über ihn besucht habe, möglich, dass das da begonnen hat. Oder vielleicht eine zufällige, also ich neigte sehr dazu. Ich habe eine Schwäche für Georg Büchner. Aber witzigerweise, was mir auffällt, ich nehme ihn nicht so wahr als etwas, was er ja wirklich ganz stark war, als revolutionär. Interessanterweise denke ich da nie so daran, dass er real verfolgt war, dass er wirklich vor Inhaftierung und Folter fliehen musste, dass er ja ein ganz, ganz berühmte politische Kampfschrift geschrieben hat. Und also witzigerweise, das blende ich immer so ein bisschen aus. Ich weiß nicht, warum das so ist.
Sehen Sie eher den Poeten. Büchner ist ja sehr früh verstorben und hat nur ein ganz schmales Werk hinterlassen. Ihres wirkt, wenn man das vergleicht, geradezu monumental, wenn man an ihre umfangreichen Romane, an Indigo oder Die Stunde zwischen Frau und Gitarre denkt. Sie haben so viel schon geschrieben, zuletzt ein erzählendes Sachbuch, würde ich mal sagen, über Plansprachen, die Bienen und das Unsichtbare. Da geht es um künstliche Sprachen wie Esperanto oder Volapük. Von Volapük habe ich mir ein paar lustige Wochentage gemerkt. Moodle, Toodle zum Beispiel hat mir sehr gut gefallen. Und Sie haben ja versucht, das richtig zu lernen. Können Sie noch was von Volapük?
Na, nicht mehr viel. Ich habe es so zu lernen versucht, dass ich Gedichte lesen und dann nachbauen kann im Deutschen. Aber es ist jetzt auch schon wieder 2 Jahre her und ich verliere die Sprachen leider immer wieder. Ich habe viele Sprachen im Leben schon gelernt und vergesse sie dann auch immer wieder.
Aber ich kann noch
ein paar Wörter vielleicht.
Ja. Was denn zum Beispiel?
Also was so schön ist, es gibt ja den Volapük, so den Slogan oder die Catchphrase, die also von dem Erfinder Johann Martin Schleyer gesagt wurde. Menade bal, Püki bal. Also eine Menschheit, eine Sprache. Und Menade bal, also Menade ist so die Menge der Menschen, aber es klingt halt wie Menadenball. Mhm. Also es ist so ein Wort aus einem John Ashbery-Gedicht, wo also man nicht weiß, was soll das sein? Ein Ball, also ein Abendgala der Menaden. Ja, also und so Wortverwechslungen, also so homophone Verwechslungen sind natürlich sehr häufig in Plansprachen, weil die auf den ersten Blick wie Nonsens klingen oder wie Nonsens wirken.
Wie kommen Sie überhaupt zu so einem Thema wie jetzt in dem Fall die Plansprachen? Was gibt für Sie als Schriftsteller den Anstoß, sich in ein Gebiet hineinzubegeben?
Das war in dem Fall der Plansprachen ziemlich langsam und allmählich. Es beginnt aber meistens mit Irritationen. Das kann auf der Ebene einer Story oder einer Geschichte, einer Szene sein oder eben eines Sachverhalts. Und da war es, dass sich fortwährend wundern über den Sachverhalt, dass es Literatur in erfundenen Sprachen gibt. Und zwar nicht nur einige wenige Texte, also Übungstexte, sondern tausende Seiten und unzählige Romane und Dramen und ganz, ganz viel Gedichte. Wenn man das mal so abstrakt lernt, war mir das nicht genug. Ich wollte dann immer, aber wer schreibt denn das? Warum schreiben die das? Wer sind die überhaupt? Schreiben die das füreinander? Schreiben die das nur für sich allein? Was bedeutet es, in einer Sprache zu schreiben, die ein Mensch erfunden hat? Was bedeutet es, in einer Sprache Gedichte zu schreiben, die kein Mensch mehr lesen kann? Oder ganz wenige nur noch. Was ist das? Es ist ja was anderes, als wenn man jetzt ein Gedicht, sagen wir, auf Englisch schreibt oder auf Französisch. Ist das vergleichbar mit kleinen Sprachen, so wie Kikuyu oder Jiddisch heutzutage oder so? Also Sprachen, die nicht eine riesige Community haben. Oder ist das doch wieder was anderes? Also das war dann so, in meinem Kopf war das ständig so ein Rätsel und ich habe immer wieder dran gedacht, und mich immer wieder dabei ertappt, wie ich darüber recherchiert habe und vor allem, wie ich in Tagträumerei verfallen bin. Ja. Wenn man das so ein bisschen länger macht, dieses Geschäft des Bücherschreibens, merkt man, aha, okay, das ist eine Geschichte, das willst du erzählen, das ist bleibend interessant. Weil nur sowas funktioniert als Buch, wenn es einen bleibend umtreibt und irritiert. Das kann was Fiktives sein, etwas, was einem irgendwie einfällt und man denkt, oh, warum verhalten sich diese erfundenen Figuren so? Ja, man muss es immer erklären, oder ich zumindest funktioniere so, dass ich dann was erklären will.
Es hat auch als Leser was bleiben, das finde ich, das ist ein unglaublich fesselndes Buch. Aber ich habe mir natürlich in der Vorbereitung alle Ihre Bücher, die ich zu Hause habe, nochmal so hingelegt und fand eigentlich jedes wieder ganz besonders, wo ich es mir nochmal so vergegenwärtigt habe. Und jedes ganz verschieden, zum Beispiel bei Indigo, das hat ja sowas Science-Fiction-artiges, aber auch dokumentarisches. Wenn wir uns das nochmal anschauen, da gibt es ja darin Kinder, die am Indigo-Syndrom leiden. Wer denen zu nahe kommt, dem wird schlecht oder der bekommt starke Kopfschmerzen. Das erlebt ein Mathematiklehrer namens Clemens Setz, der in einem Internat mit lauter Indigo-Kindern arbeitet. Da gibt es also eine Figur, die wie sie heißt, aber mit dem autofiktionalen Schreiben, über das so in den letzten Jahren viel diskutiert wurde, hat ihre Literatur ja eigentlich so gar nichts zu tun. Was ist das für ein Clemens Setz, wenn er in ihren Büchern auftaucht?
Ja, das war eine Gestalt, die mir deswegen als die plausibelste erschienen ist, weil sie der absolut auf perfekte Weise falsche Mann für den Job war. Es gibt ja in dieser Geschichte so eine Art Recherchebewegung, also rauszufinden, was passiert da mit diesen Kindern. Eine relativ klassische Geste, eine Erzählgeste, wo so eine Detektivgeschichte, jemand will was herausfinden. Und in einer normalen Detektivgeschichte würde die Hauptfigur jemand sein, der zwar zögerlich, nicht sofort bereit, aber dann dem Ruf zum Abenteuer gehorchend, doch mit Herz und Seele der Mann oder die Frau für den Job ist und das mit Bravour irgendwie auflöst. Und natürlich, solche Geschichten interessieren mich gar nicht, also wollte ich irgendwie etwas zeigen, was viel realistischer ist, nämlich dass man keine Ahnung hat und dass man keine Chance hat gegen die Mechanismen der Welt. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen provokant oder morbid oder ich weiß nicht, das ist aber nicht so gemeint, was ich jetzt gleich sage. Mein Vorbild, mein strukturelles Vorbild war da ein Erlebnis, als ich mal recherchiert habe über den grässlichen Fall von Marc Dutroux, der Kinderschänder und Mörder. Und wenn man da das also zu recherchieren beginnt, merkt man, es ist bodenlos. Geht immer weiter. Es gibt nie, wo man sagt, okay, jetzt seh ich scharf. Und das muss echten Ermittlern noch viel extremer gehen. Und ich kenne ja diese Welt zwar nicht aus direkter Erfahrung, aber kann es mir vorstellen. Und das wollte ich nachbauen in dem Buch mit anderen Mitteln oder in einem ganz anderen Milieu. Also so eine unendliche Recherche, die niemals zum Ende kommt, aber wo man die Seele der Welt aufblitzen sieht, ein bisschen. Also wo man sieht, so ist die Erde, so ist die Menschheit. So sind diese archetypischen, grauenvollen Unterströmungen. Und lustig finde ich jetzt, dass also manche Konzepte in dem Buch auch in dem Jahr, in dem das Buch spielt, nämlich also teilweise im Jahr 2021, aber das waren 9 Jahre in die Zukunft, als ich es geschrieben habe, jetzt genau perfekt passend zu 2021, wie es wirklich ist. Nämlich, es gibt ja diese Proximity Awareness, also dieses Abstand halten müssen und dass Leute ansteckend sind und man darf nicht zu weit gehen. Das finde ich sehr lustig, dass das Buch das genau getroffen hat mit dem Datum fast. Also ein Jahr ist es ja schon her, dass das in die Welt gekommen ist, aber ja, ich fühle mich jetzt sehr, sehr prophetisch.
Nein, ja, genau.
Es ist eigentlich gar nicht prophetisch, nur es ist nur ein lustiger Effekt eigentlich.
Danach haben Sie ja 3 Jahre später einen 1000-seitigen Roman veröffentlicht, Die Stunde zwischen Frau und Gitarre. Das ist was ganz anderes als Indigo, finde ich. Da geht es um eine junge Frau, Nathalie, die wird Betreuerin in einem Wohnheim für behinderte Menschen, ist für Alexander zuständig. Der bekommt dauernd Besuch von dem Mann, dessen Leben er eigentlich zerstört hat, weil er ihn gestalkt hat und seine Frau deshalb gestorben ist. In diesem Roman, da sind Sie erzählerisch ganz in der Figur dieser Nathalie drin. Mögen Sie mal ein Stückchen vorlesen?
Ja, kann ich gerne machen. Die Figur ist 21 Jahre alt, soll ich vielleicht dazu sagen?
Ja, gern.
Eine junge Frau, was vielleicht ein bisschen komisch ist, als 35-Jähriger über eine Frau zu schreiben. Aber ja, es gibt ganz viel in dem Buch, so wie man in ihrem Kopf die Welt wahrnimmt. Und das ist eigentlich eh wieder dasselbe wie bei Indigo, das ist halt nicht. Ich brauchte da eine Figur, die intelligenter und sensibler ist als ich. Und dann habe ich mir halt sie so erträumt. Und hier ist eine Beobachtung, die sie macht. Vom Fenster aus sah sie den Kater. Ja, das war er, da auf dem hellen Steinboden des Nachbargartens. Und neben ihm noch eine Katze und da drüben auch eine. Wie Sterne am Abend nahm die Zahl dösender Katzen in einem sommerlichen Ausschnitt der Welt zu, je länger man hinblickte. Eine stille Parallelbevölkerung der Gärten, mit ihren bevorzugten Farbhintergründen verschmelzend, jedes Tier in scheinbarer Unkenntnis der anderen, aber in Wirklichkeit sich all der anwesenden Artgenossen stets bewusst. Wenn sie still saßen, war dies das Endbild eines längeren Konflikts. Vielleicht war die Nacht von Kämpfen erfüllt gewesen. Nathalie machte sich fertig für die Arbeit. Manchmal ließ es sich nicht vermeiden, dass sie alle möglichen Dinge antippte, wie Mikrofone, ein genereller Soundcheck der Welt. So, das ist ein ganz kurzer Ausschnitt.
Sehr schönes Bild mit diesem generellen Soundcheck der Welt. Es geht ja bei Ihnen auch immer stark um Wahrnehmung, um ganz besondere Formen der Wahrnehmung. Um dem nachzugehen und es literarisch abbilden zu können, brauchen Sie da jedes Mal ein anderes literarisches Verfahren oder wie entsteht das?
Ja, ich denke daran wie an so einen kleinen Motor oder vielleicht kann man auch sagen wie so ein Handy, eine Maschine, die man mit sich herumführt. Weil eine literarische Figur ist eigentlich immer zwei Wesen. Es ist ein Teamwork. Nämlich, es ist die simulierte Intelligenz und Persönlichkeit durch Worte und suggestive Formulierungen plus die des, in meinem Fall, des Autors. Also es sind zwei Bewusstseine, die sich da ständig bewegen. Und drum geht auch dieser etwas eitel klingende Effekt, also darum ist der auch möglich, wenn man sagt, intelligenter als der Autor. Das klingt komisch, weil das sollte eigentlich nicht möglich sein, dass man jemanden erfindet, der klüger ist. Es geht aber, weil man einen plötzlich mit zwei Gehirnen denkt. Also es ist ein vorübergehender künstlicher Effekt, der nichts damit zu tun hat, dass der Autor jetzt irgendwie genial oder sowas wird. Das ist einfach eine völlig natürliche Form. Drum ist auch das Erzählen so attraktiv, weil wir mit mehreren Gehirnen denken können. Entweder mit Gehirnen, die wir recherchiert haben oder rekonstruiert zu haben, glauben und sozusagen als App in unserem Gehirn ablaufen lassen. Also wenn es jetzt jemand ist, der versucht, sich vorzustellen, wie Napoleon gedacht hat oder sowas, oder die eigene Großmutter oder eine Science-Fiction-Figur oder so irgendwas. Ist ganz egal, aber es sind immer zwei Bewusstseine, die sich miteinander in irgendeine, die so eine Gleichzeitigkeit haben. Und das nennen wir literarische Figur. Und darum sind die so, haben die so was Magnetisches. Und das fehlt ein bisschen bei Filmfiguren. Die sehen wir, glaube ich, wie Mitmenschen in einem Quadrat oder in einem Rechteck. Ich glaube, auf literarische Figuren reagieren wir deswegen so stark und es stirbt deswegen nicht aus als, ja, weiß nicht, die Menschen umtreibendes Medium, also das Buch, weil eben dieses zu mir wird gesprochen durch Sätze und passiert zugleich ein Mensch, also das Leben eines Menschen. Das ist so eine ganz, ganz attraktive, stimulierende und auch bleibend faszinierende Kombination. Und ich glaube, da, ja, das war
Aber
jetzt eine sehr lange Poetikvorlesung,
sind Sie dann
Entschuldigung.
auch, wenn Sie schreiben, quasi so ein bisschen, ja, schizophren will ich nicht sagen, aber laufen Sie dann quasi auch mit zwei Gehirnen rum, solange so ein Projekt währt?
Es geht nicht wirklich in den Alltag stark hinein. Es ist nicht so wie Method Acting, dass man da irgendwie stark beeinflusst wird. Aber während der Arbeit merke ich das schon. Zum Beispiel, dass ich Ängste entwickle während dem Arbeiten, die ich sonst gar nicht habe. Oder dass ich mutiger bin oder sowas. Es geht schon auf so ganz elementare Ebenen plötzlich, so von Emotionen. Zum Beispiel geht es so weit, ich meine, die Stunde zwischen Frau und Gitarre ist die Nathalie, die Hauptfigur, verliebt in einen Mann namens Mario. Und obwohl ich mich bemüht habe, nicht irgendwie so Male Gazing da zu machen, also dann ständig zu be beschreiben, wie dieser junge Mann sexy aussieht oder so, trotzdem hat sie sie reagiert auf ihn und findet ihn sehr attraktiv. Das habe ich dann gemerkt, dass ich dann auch Männer für den Zeitraum des Schreibens anders angeschaut habe, ein bisschen. Also mehr geachtet habe auf ihre Schönheit. Was mir sonst nicht so viel bedeutet, die Schönheit von Männern. Ich weiß nicht, was das dann ist. Es ist so eine Art von Horizonterweiterung, etwas, was immer schon da war. Die Erotik von Männern war in meinem Leben nie besonders wichtig. Aber da war sie dann plötzlich, ja. Und danach ist es wieder verkümmert. Also es scheint wirklich diesen Motor, dieses Begleitergespenst zu brauchen, um leben zu können. So als Update, als Vorübergehendes. Und dann aber, wenn die Figur fertig ist und ich nicht mehr an sie denke, geht es tatsächlich weg. Es bleibt leider nichts. Es wäre eigentlich schön, wenn man das alles immer so als angereichertes Multibewusstsein behalten würde, aber es ja, war in dem Fall nicht so.
Wie
Und ich
arbeiten Sie
finde es
denn
schade.
überhaupt? Sind Sie immer zu am Schreiben oder baut sich da erst was auf und kommt dann ganz schnell in den Rechner? Denn Sie sind ja auch viel bei Twitter unterwegs, schreiben Gedichte, mögen offenbar auch die kurze Form. Wie ist das bei Ihnen?
Es schaut vielleicht so aus, als würde ich viel schreiben, viel publizieren, aber eigentlich, also so viel ist es gar nicht. Also zumindest fühlt sich's nicht so ganz extrem viel an. Nein, ich bin überhaupt nicht die ganze Zeit beim Schreiben, sondern habe auch viel, viel andere Dinge am Tag und glaube höchstens 1 bis 2 Stunden. Und nur in den Phasen, so wie zum Beispiel jetzt gerade, wo ich ein Buch fertig machen möchte, schon in so die letzten Seiten und dann beim Überarbeiten, da kann es sein, dass ich dann bis zu 6, 7 Stunden durchgehend am Laptop oder auf ausgedrucktem Papier sitze und so. Das ist aber wirklich selten, das sind kürzere Phasen. Und sonst ist das eher also 1, 2 Stunden am Tag hoch, so konzentriert, wie man kann. Und dann der Rest, es kann dann sein, dass es Recherche gibt oder dass es, also lesen heißt das, ja, Dinge lesen. Oder gibt manchmal auch Erlebnisse in der wirklichen Welt, die ein bisschen literarisch ausgewertet werden oder die so ein bisschen im Dienst stehen einer. Das ist aber sehr selten. Und also, aber es ist, wenn man mich jetzt so von außen betrachtet, bin ich nicht irgendwie so ganz vergraben da so
Das wird ja auch immer
mein Hobby
gelobt, es
oder.
wird ja immer erwähnt, was für ein moderner Autor der Clemens Setz doch ist, weil er eben auch in den sozialen Medien unterwegs
Tatsächlich.
ist und offenbar nicht
Ah,
mehr die
okay.
Manuskripte nur mit dem Bleistift schreibt. Welche Rolle spielt denn die digitale Welt für Ihre Arbeit?
Also, ich bin noch. Früher war ja Facebook, bin ich da weggegangen, weil es mir zu blöd war. Das ist jetzt schon auch so 7 Jahre her, glaube ich. Und was mich aber wirklich. Es hat mich auch nicht sehr inspiriert. Das war, glaube ich habe mich einfach nur fertig gemacht und versucht, Anschluss zu finden und einfach nur wollte irgendwie, oh, bitte seid meine Freunde alle. Also so, das war wirklich armselig und das war einfach nicht gut für mich. Also wie eine ungute Sucht. Aber zum Beispiel Twitter, wo es mich dann hin verschlagen hat, war wirklich eine reale literarische Inspiration, weil es mag mit der Form zu tun haben, der Kürze. Es gab beginnend von 2016, 17 eine Blütezeit der Dichtung auf Twitter. Die war immer ein wenig schwer zu beschreiben und zu erklären. Sie war eben so im Umkreis von so deutschen Rappern und auch so, ja, so komischen Accounts, die ganz seltsame Sachen, also wo man gar nicht sagen kann, was ist das? Ist das ein Gedicht? Sind das irgendwie besessene Diktate von irgendwelchen Gespenstern? Also es waren ganz bizarre Sachen und es hat sich für mich so angefühlt und ich dachte mir, jetzt weiß ich ungefähr, wie sich das angefühlt haben muss, so in den so 60er Jahren vielleicht, als dann so H.C. Hartmann und oder Ernst Jandl, also wo diese oder die konkrete Poesie, wo das zum ersten Mal, wenn man das zum ersten Mal sieht, man spürt diese ungeheure Lebendigkeit plötzlich so, die da in eine Literatur hineintritt. Aber interessanterweise nämlich hat das so das Feuilleton nicht mitbekommen. Ist ja nicht wichtig, ich meine, es schadet ja nichts, aber es war interessant zu beobachten, dass es gar nichts, also dass nicht auch bis heute kaum irgendwie, zum Beispiel der großartigste, bedeutendste Dichter, für mich zumindest, der heißt Luni oder also Lunatic Absturz nennt er sich, der wirklich also durchgehend und auch fast jeden Tag grandiose Gedichte da schreibt und auch sprachlich enorm innovativ und auch einflussreich, also der wirklich viele beeinflusst hat. Mit diesem Twitter-Deutsch, ja, mit diesem Eigenartigen, das er teilweise gebaut zu haben scheint, fast. Das hat überhaupt niemand, nimmt niemand wahr in der Buchwelt. Aber das macht ja nichts. Also ich glaube auch nicht, dass es ihm wehtut. Ich kenne ihn persönlich nicht, aber vielleicht wäre es schön, das mal als Buch rauszubringen, aber vielleicht muss es auch da gar nicht existieren, so wie er zum Beispiel auch große Poesie, die in Songs und also Reggae und Jazz oder was auch immer es dafür, die müssen ja auch nicht gedruckt werden. Also ja, es kann Poesie ja auch in ihrem Zirk bleiben, wo sie ist. Trotzdem habe ich noch so diesen altmodischen Impuls, das immer ein bisschen herüberzuziehen in die altmodische Buchwelt und schreibe auch ganz viel darüber. Ich schreibe für die Literaturzeitschrift Lichtungen so für jede Ausgabe so eine Betrachtung von einem bestimmten Twitter-Account und dessen Poesie und vergleiche die dann auch immer mit so literaturhistorisch ein bisschen, einfach um das zu konservieren, um das zu feiern und auch Leuten, die, glaube ich, ein Ohr dafür haben müssten, ein bisschen Zugang zu erleichtern. Vielleicht wollen die nicht auf Twitter schauen, vielleicht folgen die dann nur irgendwelchen Politikern und glauben, das ist halt dafür da, wenn es doch eigentlich wirklich ein riesiger Poesiebahnhof geworden ist inzwischen. Vielleicht ist die Blütezeit schon wieder vorbei, das kann sein, aber
Aber machen Sie uns
zumindest.
doch mal neugierig, lesen Sie uns doch mal was von sich vor, was auch aus dieser Welt entstanden ist.
Von mir, von Twitter,
Ja,
oder?
oder ein
Okay.
Gedicht, was aus was so
Oh,
was Sie
okay,
Twitter
ja gern, ja.
inspiriert hat.
Ich muss kurz da den Laptop aufklappen. Ich kann dir das letzte Gedicht oder das letzte Ding, was ich da geschrieben habe, so vorlesen. Ich meine, ich retweete natürlich. Gut, der letzte Tweet von mir ist ein Retweet, das Bild einer Ziege. Und dann
Ja, das
kommt ein
passt doch
Otter
wieder
dann.
zu
Ja,
unserem Anfang,
es
herrlich.
ist, genau. Also da kommt man schwer aus. Oh ja, was ich sehr gern mache auf Twitter, ich weiß nicht, wie albern das ist, aber ich schreibe sehr gern gereimte Gedichte. Und ich habe jetzt ein neues Hobby. Das klingt, glaube ich, auch ein bisschen verschrobener, als es wirklich ist, aber ich trainiere Krähen. Die Krähen sind hier an meinem Fenster und ich bringe ihnen Sachen bei.
Zum Beispiel, was kann man den
Ja,
Krähen
zum
beibringen?
Beispiel, dass sie mit einem bestimmten Signal um Essen betteln. Also das Signal. Wollte, dass sie zum Beispiel so wirklich ans Fenster kommen und dann ans Fenster mit dem Schnabel picken.
Und klappt das?
Ist jetzt nicht groß. Ja, die machen das jetzt wirklich, ja. Weil dann nur dann halt kommt das Essen und dann jetzt haben sie sich alle und die haben das extrem schnell gelernt. Die Vorarbeiter-Krähe hat das allen schnell beigebracht. So, also die schreit dann immer so und dann sagt sie, okay, jetzt alle aufpassen und das, was ich jetzt mache, ist gleich bedeutsam. Und dann kommt sie hergeflattert und macht das vor und dann kriegt sie Essen und flattert weg und dann kommen die anderen essen auch. Und am nächsten Tag können es alle schon, also ein bisschen verkürzt. Ja, und ich fütter die jeden Tag und es sind so meine Freunde jetzt geworden. Ich glaube nicht, dass sie meine Freunde sind. Die würden mir auch die Augen ausfressen, wenn ich da irgendwie...
Aber das klingt schon wieder wie aus einer ihrer Erzählungen. Auch so ein bisschen unheimlich. Ich wollte eigentlich mit Ihnen auch noch über das Unheimliche sprechen, aber jetzt wollen wir eigentlich erstmal Ihr Gedicht hören.
Okay, das ist das Gedicht. Ich schreibe sehr gern gereimte Gedichte. Und gereimte Gedichte sind immer ein bisschen albern und deswegen passen sie gut auf Twitter. Und ich schreibe keine Gedichte in Büchern mehr, weil da werden sie nicht gelesen. Und darum schreibe ich das gern auf Twitter. Und hier ist ein Gedicht über Krähen und so die Metaphysik der Krähen. Sehr hübsch sind Krähen, bevor sie entstehen, bevor sie Gott geknetet hat. Wenn sie noch Moleküle sind, verstreut in der Stadt, im U-Bahn-Wind. Selbst die Wurst am Fensterbrett und das Wasser in Pfützen und Seen, alles nur Rohstoff, Eiweiß, Fett, Bausteine baldiger Krähen.
Sehr
also
schön.
Im Grunde ist alles dafür da, dass es eine Krähe wird. Zumindest scheint es mir in der Stadt so, weil die können alles essen, haben von allem etwas. Und ich merke auch an ihrem so Gehabe, dass sie nichts interessiert, was nicht so im Krähenstaat eine Bedeutung hat. Die meisten Menschen, glaube ich, sind ihnen vollkommen egal.
Also da bin ich wirklich gespannt, ob wir Sie dann in einer Ihrer noch nicht geschriebenen Erzählungen in der Zukunft mal als Krähe treffen oder die Krähen in irgendeiner Weise durch Ihr Werk flattern werden. Clemens Setz, ich wollte über so vieles noch mit Ihnen sprechen, zum Beispiel über Ihre literarischen Vorbilder, über das Übersetzen und natürlich die Mathematik, die Sie ja auch studiert haben, aber auch, was Sie an Science-Fiction-Literatur so fasziniert, hätte ich gern gewusst oder woher das Unheimliche kommt, dass er eine große Rolle bei Ihnen spielt. Aber ich hoffe, wir können das irgendwann nachholen bzw. unser Gespräch fortsetzen. Was ich aber doch gerne noch fragen möchte, ist, ob Sie uns vielleicht schon verraten mögen, worüber Sie sprechen werden morgen in Ihrer Rede zur Verleihung des Büchnerpreises.
Ich weiß nicht, ob man es verraten sollte. Aber ja, es ist auf alle Fälle etwas, das angelehnt an Wojciech, an ein Element darin. Da gibt es ja das astronomische Pferd. Mhm. Auf dem Jahrmarkt, was so ein bisschen eine emblematische Figur am Anfang ist für die geknechtete Kreatur, das angestarrte, verhöhnte Wesen. Und dann halt, man weiß, das steht ein bisschen auch für das Schicksal von Wojciech und überhaupt für die kaputteren Figuren, so wie Lenz. Und da ausgehend mache ich ein bisschen eine Geschichte erzählen, die ich immer schon erzählen wollte, die auch mit Pferden zu tun hat.
Na, wir werden uns das alle anhören. Freuen Sie sich denn auf die Verleihung oder haben Sie bei solchen Anlässen, sind Sie dann so aufgeregt, dass Sie sich gar nicht richtig freuen können?
Ich freue mich jetzt schon, aber ich bin dann sicher schreckstarr. Das ist jetzt nicht so kokett oder so, also es klingt ganz so, sagt man immer so dahin, aber ich bin wirklich eingeschüchtert bei sowas. Also man wird es mir sicher vielleicht auch anmerken. Ja, also aus der Erfahrung, ich bin nicht cool dort, überhaupt nicht. Ich bin eher wie so, wenn die Augen sich so nach Seiten drehen, also von so Fluchttieren, ich kriege dann diese Augen von einem Hasen am Feld, der halt so gejagt wird oder so.
Und mit Hasen haben sie es ja eh auch, dann sind wir dann jetzt rund abgeschlossen, wir fangen mit der Ziege an und hören mit dem Hasen auf.
Ja, ich habe was sehr Totemistisches in meinem Denken. Also ich merke das, also das kann man ja auch ganz, schamlos irgendwie zugeben. Ich erkläre mir die Welt wirklich sehr stark durch Tiere. Und das mag was ein bisschen Kindisches sein, aber vielleicht ist es auch was so archetypisch Universelles oder manche Menschen neigen dazu. Und vielleicht in einem früheren Jahrhundert wäre ich sicher irgendwie so ein Verwalter von so einem Clan-Tier oder so gewesen oder der sich dafür interessiert. Und heute besteht es eher so in so Witzeln darüber und so Vergleiche. Aber irgendwie ist es mir da wirklich ganz aufrichtig wichtig, dass das ständige Herbeizitieren und Evozieren und Beschwören von Tieren. Und ja, weiß nicht genau warum. Vielleicht irgendeine Art von Religion ist das wohl.
Clemens Setz, vielen Dank für dieses Gespräch und ich wünsche Ihnen eine schöne Preisverleihung.
Vielen Dank. Dankeschön.
Und die Bücher, Romane, Erzählungen und Gedichte von Clemens Setz sind beim Suhrkamp Verlag erschienen.